Jetzt. Gut. Von mir aus auch nochmal ein ganz herzliches Willkommen an euch alle. Schön, dass wir heute Morgen gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und wir haben schon so viel Gutes heute Morgen bekommen, oder? Schon so viel Gutes erlebt durch den Lobpreis, durch die Gegenwart Gottes, durch die Zeugnisse. Und es ist einfach so gut, von ihm gefüllt zu werden und mehr von ihm zu bekommen. Wir haben es gehört, wir sind noch in der Themenreihe unaufhaltsam. Die gute Nachricht ist nicht zu stoppen durch nichts und durch keine Macht der Welt. Und es ist so bemerkenswert, wenn wir uns angucken, dieser ganze Weg von der Auferstehung, von Ostersonntag, dann bis jetzt, wo wir jetzt stehen, durch die Apostelgeschichte hindurch, dass die Jünger am Anfang eigentlich ohnmächtig waren durch den Tod von Jesus. Und selbst dann, als sie ihn haben auferstehen sehen, sind sie nicht sofort losgerannt, sondern sie haben gewartet, wie wir gesungen haben, warten auf den Herrn. In dem Fall warten auf den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, als der kam, wurde wie so ein Schalter umgelegt. Petrus, der Jesus verleugnet hat, auf einmal kann er mutig vor Tausenden von Menschen sprechen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir können nicht ohne den Heiligen Geist vorwärts gehen. Wir können nicht ohne ihn Zeugen sein. Und wir müssen es aber auch gar nicht ohne ihn. Das ist ja das Gute. Der Heilige Geist, das ist das Geschenk, was der Vater uns gibt, das Geschenk vom Vater an seine Kinder, was wir alle empfangen dürfen. Und daraus dürfen wir leben. Und wir gehen heute Morgen in dieser Themenreihe, in dieser Linie weiter. Und das Thema heute Morgen ist bereit, weiterzugeben. Anne-Rose, vielen Dank für dein Zeugnis. Schön, dass du wieder bei uns bist, wieder unter uns bist. Wir sind so froh, dich wieder zu sehen, einfach auch hier bei uns. Und es ist so gut, was du auch gerade gesagt hast, weil das passt nämlich wunderbar zu dem Thema heute Morgen, dass wir in den Situationen, in denen wir sind, dass wir da bereit sind, für ihn weiterzugeben. Ich habe es letztes Mal kurz gesagt, als Paulus im Gefängnis war, hat er nicht gefragt, warum, sondern er hat gefragt, wozu. Und er konnte sagen, denn hier weiß mittlerweile jeder, sogar die Palastwache des Königs, warum ich hier in Ketten liege, nämlich für Jesus Christus, damit ich für ihn ein Zeuge sein kann. Und es ist so schön, dass auch in einer Situation wie bei dir in der Schmerzklinik, wo du natürlich dich einfach nur um dich hättest kümmern können, wäre ja verständlich gewesen, es war eine Zeit für dich, um gesund zu werden. Und doch hast du dich auch gebrauchen lassen in dieser Zeit, um anderen Hoffnung zu geben. Und das finde ich so stark und so ermutigend für uns. Die Predigt heute Morgen knüpft direkt an Annas Predigt von letzten Sonntag an. Anna hat die Apostelgeschichte 2 gehabt, als ihren, das Kapitel als ihren Predigttext. Und auf einen Vers ist sie nicht näher eingegangen. Das war nämlich also Folie 2, Apostelgeschichte 2, Vers 43. Da heißt es, eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Wir werden heute weitergehen und schauen uns näher das dritte Kapitel der Apostelgeschichte an. Und das knüpft auch direkt an diesen Vers an. Denn das, was jetzt in Apostelgeschichte 3 beschrieben wird, ist zum einen ein konkretes Beispiel für das hier, was hier steht. Und zum anderen erklärt uns das Kapitel auch, warum die ersten Christen verfolgt worden sind. Nämlich das ist das, wo letztlich dann diese Begebenheit in Kapitel 3 endet und wo dann Anna wiederum nächste Woche weiter predigen kann. Also ihr seht, wir haben eine Predigtreihe, die einfach fortlaufend durch das Wort Gottes geht. Und ich finde es gut, dass nicht immer nur Themenpredigtreihen sind, sondern einfach die Bibel Stück für Stück, Vers für Vers einfach vorwärts zu predigen, damit man einmal die Linie sieht und den Zusammenhang. Und wir möchten jetzt lesen den ersten Abschnitt oder den Text für heute. Wahrscheinlich kommen wir gar nicht weiter. Aber Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 11, Folie 3. Da heißt es, eines Nachmittags gegen 3 Uhr, Luther oder andere Übersetzungen übersetzen hier zur 9. Stunde, das wird gleich noch spannend, gingen Petrus und Johannes in den Tempel, um am Gebet teilzunehmen. Als sie hinkamen, wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Wie an jedem Tag wurde er an den Eingang des Tempels gebracht, der allgemein die schöne Pforte hieß, damit er dort bei den Leuten betteln konnte, die zum Tempelbezirk kamen. Als er Petrus und Johannes sah, die gerade den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte: Sieh uns an. Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er jetzt etwas von ihnen bekäme. Doch Petrus, er sagte: Ich habe kein Geld für dich. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Dann nahm er den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und erhielten ihre Kraft zurück. Er sprang auf, konnte auf seinen Füßen stehen und fing an, umherzugehen. Dann trat er gehend, hüpfend und Gott lobend mit ihnen in den Tempel. Ist es nicht schön, wenn sowas passiert? Folie 5. Die Leute sahen ihn gehen und hörten, wie er Gott lobte. Als sie erkannten, dass es der gelähmte Bettler war, den sie so oft schon an der schönen Pforte gesehen hatten, waren sie starr vor Staunen. Sie liefen hinaus zur Säulenhalle Salomos, wo der Geheilte sich dicht bei Petrus und Johannes hielt, und alle staunten über das Wunderbare, das dort geschehen war. Aus dem Bibeltext abgeleitet jetzt folgende Struktur für die Predigt heute Morgen, Folie 6. Also ich hatte natürlich, wie man es auf der Bibelschule gelernt hat, ursprünglich 3 Punkte, habe dann aber gemerkt, der dritte wird zu viel und deswegen wird Anna nächste Woche mit dem dritten Punkt einsteigen. Deswegen bleiben nur noch diese beiden Punkte. Erster Punkt, Gelegenheiten zur Verkündigung wahrnehmen, und der zweite Punkt nennt sich, was wir nicht geben können. Also Gelegenheiten zur Verkündigung wahrnehmen. Hier heißt es am Anfang direkt, dass es 3 Uhr nachmittags war. Manche übersetzen hier 3 Uhr nachmittags und andere übersetzen hier um die 9. Stunde. Jetzt muss man wissen, wie das jüdische Verständnis hier war. Nämlich von dem Verständnis her dauerte ein Tag immer von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, also immer von 6 Uhr bis 6 Uhr, also von 6 bis 18 Uhr. Und deshalb ist die 9. Stunde in unserem Verständnis 15 Uhr nachmittags. Also 6 Uhr, dann die 9. Stunde 15 Uhr nachmittags in unserem Verständnis. Und was auch wichtig ist zu wissen, ist, dass die Juden damals 3 Gebetszeiten hatten. Nämlich am Morgen um 9 Uhr, am Nachmittag um 15 Uhr und bei Sonnenuntergang am Abend, also um 18 Uhr. So, in der letzten Predigt ging es um die dritte Stunde, um 9 Uhr morgens, also nicht verwechseln, das ist jetzt umgekehrt, die dritte Stunde, 9 Uhr morgens, da wo es dann heißt, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, es ist doch erst die dritte Stunde des Tages, oder in anderen Übersetzungen, um 9 Uhr morgens betrinkt man sich nicht, heißt es hier. Und in diesem Text jetzt geht es aber um die zweite Gebetszeit des Tages, nämlich um die 9. Stunde um 15 Uhr. Und warum erwähne ich das so deutlich? Weil es ganz besonders interessant ist, dass die 9. Stunde ganz, ganz häufig in der Bibel erwähnt wird. Es gibt so viele Begebenheiten, die zur 9. Stunde passiert sind. Zum Beispiel, als Elia auf dem Karmel betet und Gott das Feuer vom Himmel schickt, war es um die 9. Stunde. Daniel hat regelmäßig gebetet um die 9. Stunde von dem Fenster, trotz Androhung der Konsequenz mit Löwengrube und alles Mögliche. Ihr wisst, wie die Geschichte vonstatten geht. Esra hat für sein Volk gebetet um die 9. Stunde. Cornelius, der Hauptmann, wurde eine ganz besondere Gebetserhörung zur 9. Stunde, zur 9. Stunde gebetet, und die Erhörung von seinem Gebet, das war ein absoluter Wendepunkt in seinem Leben. Und auch als Jesus am Kreuz rief, es ist vollbracht, sagt uns der Bibeltext, das war die 9. Stunde, es war zur 9. Stunde. Und es steht ganz klar so in den Texten drin, also anscheinend war diese Stunde eine ganz besondere Zeit, so ein Kairos-Moment Gottes. Ich habe mich gefragt, warum war das so? Was können wir daraus lernen? Was können wir davon ableiten? Und zum einen ist es so, diese Zeit war... Was passiert? Soll ich's? Gut. Super. Vielen Dank. Das ist gut, wenn man so umsorgt wird. Mit neuer Batterie und mit was zu trinken. Wenn die Kraft ausgeht, geht's nicht. Ihr seht's. Wir brauchen immer wieder neue Kraft. Genau. So, was können wir jetzt davon ableiten und was können wir daraus lernen? Zum einen war diese Zeit, glaube ich, ganz besonders, weil zu dieser Zeit regelmäßig viele Menschen die Gegenwart Gottes gesucht haben. Das kann uns beibringen, wie gut es ist, dass wir regelmäßige Gebetszeiten haben, dass wir gute Gewohnheiten einfach pflegen. Wenn wir so eine bestimmte Uhrzeit am Tag haben, wir sagen, Jesus, da treffe ich mich mit dir. Und es steht im Kalender drin, dass da kein anderer Termin sich irgendwie reinlegen kann. Jesus, das ist unsere Zeit des Gebets, das ist unsere Gemeinschaft. Dann wird er auf uns warten und sich freuen auf diese Zeit. Und wenn wir regelmäßig diese Zeiten suchen, dann wird es auch Auswirkungen haben. Jetzt waren das Gebetszeiten, wo ziemlich viele vom Volk Gott gesucht haben, seine Gegenwart gesucht haben, in seine Nähe kamen. Viele natürlich ziemlich religiös auch geprägt und so weiter. Und doch glaube ich, dass es was ausgelöst hat, dass so viele Menschen zu diesen Zeiten Gott gesucht haben. Und wenn man von diesem besonderen Kairos-Moment spricht, also von diesen Momenten, wo Gott sich ganz besonders zeigen möchte, dann kann man manchmal den Fehler machen zu sagen, ich warte, bis dieser Moment kommt. Und vielleicht kommt er nicht und dann mache ich nichts. Aber wir sehen hier, dass Petrus und Johannes es anders gemacht haben. Sie haben diesen Moment gesucht. Petrus und Johannes wussten, dass genau zu dieser Uhrzeit viele Menschen zum Tempel gingen. Und sie haben darin eine wunderbare Gelegenheit gesehen, um das Evangelium weiterzugeben. Es war eine günstige Gelegenheit zur Verkündigung. Johannes und Petrus waren bereit, um weiterzugeben. Sie wussten, da sind besonders viele Leute. Und deswegen gehe ich genau zu dieser, deswegen gehen wir genau zu dieser Zeit hin. Und damit finde ich auch einen weiteren Aspekt ziemlich interessant. Die damals sind nicht nur zum Beten in den Tempel gegangen, sondern auch um Opfer zu bringen. Und ich habe letztes Mal bei meiner Predigt darüber gesprochen, über diese Anknüpfungspunkte, dass wir nach Anknüpfungspunkten suchen sollen, wo wir mit Menschen gut ins Gespräch kommen können. Und ich glaube, dass diese Opfer, die die Menschen damals gebracht haben, dass das ein wunderbarer Anknüpfungspunkt war. Hat ein bisschen angeschlagen, entschuldigt. Ich glaube, dass es ein wunderbarer Anknüpfungspunkt war, weil was hatten Petrus und Johannes erlebt? Sie hatten früher diese Opferrituale mitgemacht. Sie kannten das, was das bedeutet hat. Aber jetzt haben sie Jesus am Kreuz sterben sehen. Sie haben die Auferstehung Jesus hinter sich und sie wussten und sie haben verstanden, das alte Opfersystem wurde abgelöst. Es hat jetzt in Jesus hat es einmal und für immer gültige Opfer dargebracht. Jesus ist derjenige, der sich geopfert hat und deswegen ist das andere nicht mehr notwendig. Es ist überholt. Jesus hat alles geopfert. Er hat alles vollbracht. Was für ein wunderbarer Anknüpfungspunkt. Auch sehr mutig zu den Leuten zu sagen, also das, was ihr macht, das ist eigentlich jetzt nicht mehr notwendig. Puh. Und dann haben sie ihnen erzählt, warum nicht. Und dann hatten sie ihren Einstieg und konnten verkünden und von Jesus erzählen. Und sie haben diese Umstände, sie haben diese Situation, diese Zeit und das, was, und die Handlungen der Menschen haben sie genutzt, um verkündigen zu können. Das sehen wir dann auch nachher inhaltlich an der Predigt, die Petrus nachher dann noch hält, dass er genau auf diese Aspekte, auf das Opfer und auf Jesus, auf das ewig gültige Opfer, dass er genau auf das nachher auch natürlich Bezug nimmt. Dass zur neunten Stunde die ganzen Frommen kamen zum Tempel, das wussten der Bettler natürlich auch. Und man muss wissen, dass es damals, ich weiß ja nicht, heutzutage, wenn man Leute sieht, die Bettlern Geld geben, ist das eher so ein bisschen nicht unbedingt positiv behaftet. So. ah, der sitzt doch eh nur da und da ist eine ganze Trickbetrügerei-Organisation dahinter, keine Ahnung. Aber da ist er wurscht. Aber es ist nicht, vielleicht nicht so positiv behaftet. Aber damals war das sehr positiv. Also wenn man einem Bettler Geld gegeben hat, dann hat es immer gut gewirkt. Es hat immer, oh, der gibt dem Bettler Geld. Das hat man gerne gesehen. Das hat das Ansehen von Leuten gesteigert. Es galt als sehr lobenswert, wenn man das getan hat. Und er lag, heißt es hier, an der schönen Pforte. Die schöne Pforte, das ist das Tor zum Tempelbezirk. Also er wusste auch diese Gebetszeiten, morgens, Mittag, abends, und er wusste, um diese Zeit, genau zu dieser Zeit, genau an diesem Ort, werden mich besonders viele fromme Menschen sehen. Und da ist die Chance am allergrößten, dass ich was bekomme. So, da kann ich am meisten eigentlich Geld erwarten, weil da viele Fromme sein werden, die zeigen werden, ich bin ein guter, frommer Christenmensch, ich gebe hier diese Dinge weiter. Und er dachte sich genau das, die Frommen, das sind gute Menschen oder sie tun zumindest so. Jedenfalls macht es einen guten, frommen Eindruck, wenn man einem Bettler etwas gibt. Also habe ich hier die beste Chance. Und dann Folie 7 heißt es hier, als Petrus und Johannes sah, die gerade den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um etwas Geld. Petrus sagte, sieh uns an. Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Auch heutzutage ist es so, dass Menschen Erwartungen an Christen haben. Kennt ihr das? Wir müssen gar nicht sagen, schau uns an. Sieh uns an. Wenn wir mal das gesagt haben bei uns in der Firma oder sonst irgendwo, dass wir Christen sind, wir werden automatisch angeguckt. Und die Leute haben Erwartungen an uns. Sie denken, ah, du bist doch Christ. Das heißt, du musst ehrlich sein und treu und die Gebote halten und was nicht noch alles. Liara ist jetzt bei den Royal Rangers in Pfullingen dabei und sie hat letztens dieses Lied gesungen, dieses Royal Ranger Lied. Wachsam, rein, ehrlich, tapfer, treu, höflich, gehorsam und geistlich will ich sein. Das seht doch mal. Das bringen wir unseren Kindern bei. Und man könnte jetzt darüber diskutieren, ob diese Erwartungen an uns Christen, ob die angebracht sind oder ob die nicht angebracht sind, aber sie sind auf jeden Fall da. Sie sind auf jeden Fall da. Und ich persönlich denke, ja, ein Stück weit sind die angebracht, auch wenn es nicht immer, nicht weil wir bessere Menschen sind, aber weil es die Bibel auch so sagt. Ich sage gleich noch was dazu. Aber jetzt erstmal Folie 8, 1. Korinther 3, Verse 2 bis 3. Da heißt es, euer Leben ist wie ein Brief, der in eure Herzen geschrieben wurde, erkannt und gelesen von allen Menschen. Ja, jeder kann sehen, dass ihr selbst ein Brief von Christus seid. Geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Gesetzestafeln wie bei Mose, sondern in menschliche Herzen. Ich finde, es ist ein ganz wunderbarer Vers. Aber was für eine Verantwortung, oder? Was für eine Verantwortung. Verbunden mit dem Royal Ranger Lied. Aber kein Druck hier. Okay, doch vielleicht ein bisschen Druck schon. Ein bisschen Druck schon. Ich habe früher als Teenager in einem Betrieb gearbeitet und mein Kollege hat ganz oft gesagt, unser Chef, der sagt allen, dass er Christ ist. Aber so wie er uns behandelt, da muss ich sagen, ich bin kein Christ, aber ich verhalte mich christlicher als er. Und es hat was ausgedrückt. Und wir können ein schlechtes oder ein positives Beispiel als Christen abgeben. Wir können ein schlechtes oder wir können ein gutes Bild auf Jesus werfen. Und natürlich gibt es beides in unserem Leben. Das ist klar, das ist menschlich. Wir haben Situationen, wo wir ein Vorbild sind. Es gibt auch Situationen, wo wir sagen, oh, da habe ich mich nicht von meiner Schokoladenseite gezeigt. Nicht gerade meine Sternstunden, wie ich da Jesus verkündigt habe. Es gibt beides. Aber ein Brief von Christus zu sein, das bedeutet, wir haben unsere Geschichte. unsere Geschichte mit Fehlern, mit Versagen, mit den Dingen, die wir nicht richtig gemacht haben. Aber Jesus, er ist uns begegnet und er hat uns verändert. Und das ist dieser Brief von Christus, dass wir sagen können, wie war unser Leben und wie hat uns Jesus verändert? Wie verändert uns Jesus jeden Tag aufs Neue? Christina hat es so schön gesagt mit dem Beispiel aus Psalm 73. Seine Taten, sie verändern uns. Und es ist immer beides, was da zusammenkommt. Diese beiden Aspekte, dass wir seine Nähe suchen und dass er uns verändert. Und wir können das bezeugen, welche Taten Christus an uns Veränderung geschafft haben. Sehr gut, es ist gut, dass du aufpasst. Das ist 2. Korinther, super, sehr gut. Das sind immer so kleine, eingebaut als Test, weißt du, ob es jemand merkt. Test bestanden, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das müssen wir gleich ändern fürs nächste Mal. Genau. Und natürlich ist es so, dass wir weiterhin auch Fehler machen. Aber dann können wir anderen Menschen zeigen, wie wir mit unseren Fehlern umgehen, die wir gemacht haben. Und es ist so wichtig, heutzutage ist es ja zum Beispiel gar nicht mehr in Mode, dass man sich entschuldigt, weil sich zu entschuldigen, das zeigt Schwäche. Wenn ich manchmal Debatten im Bundestag angucke, wie sich die Politiker streiten, da schäme ich mich dafür. Weil das Menschen sind, die eigentlich Vorbilder sein sollten, für unsere Kinder zum Beispiel. Aber das ist keine gute Streitkultur, was da passiert. Und entschuldigen, das tut keiner mehr, weil das zeigt ja Schwäche. Und lasst uns hier als Christen einen Unterschied machen. Lasst uns ein gutes Vorbild für unsere Kinder sein und sagen, nein, es gibt eine andere Art und Weise, wie man Konflikte löst. Es gibt eine andere Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht, die eine andere Meinung haben. Es gibt eine gute Streitkultur und auch einen Umgang, wie man mit Respekt auch Dinge auch diskutieren kann. Und ich mache viele Fehler als Vater, wirklich. Aber ich habe es mir angewohnt, dann zu meinen Kindern hinzugehen, zu sagen, du, es tut mir leid und ich entschuldige mich da. Ich habe dich da fälschlicherweise verdächtigt, das war doch deine Schwester. Oder ich kann sagen, es war nicht richtig, was ich gemacht habe. Mir sind die Nerven durchgegangen, ich bin laut geworden, es tut mir leid und ich habe dich lieb. Und in dem Rahmen ist es vielleicht leichter, wie bei einem Arbeitskollegen oder sonst irgendwo. Aber es ist gut, dass wir so anfangen, dass wir es unseren Kindern einfach auch beibringen, dass wir ein gutes Vorbild sind. Und dass auch wir dort, wo wir sind, in der Schule, auf der Arbeit und so weiter, dass wir einen Unterschied machen. Phil Collins hat mal in einem Lied Folgendes gesungen. And the lights are all on, the world is watching now. People looking for truth, we must not fail them now. Mein Englisch ist furchtbar, ich weiß. Also, und die Lichter sind an, die Welt schaut uns zu. Man könnte auch sagen, die Scheinwerfer sind auf uns gerichtet. Die Menschen suchen nach der Wahrheit, wir dürfen sie jetzt nicht enttäuschen. Und da steckt ganz viel Echtes drin in diesem Zitat. Wir haben als Christen eine große Verantwortung. Wir sind ein Brief Christi für diese Welt, das sollen wir sein. Und wir haben so viel Gutes bekommen von Gott und so viel Gutes vom Heiligen Geist bekommen. Wir haben die Gaben des Geistes, wir haben die Frucht des Geistes, die in uns wachsen soll. Wir haben so viel zu geben als Christen. Wir können so viel weitergeben, aber das ist auch eine große Verantwortung. Und wie heißt das in der 2. Strophe von dem Royal Ranger Lied? Auch wenn es nicht immer ganz so klappt und ich glaube, dass ich es nicht pack, weiß ich, du bist doch bei mir, gestern, morgen, heute und hier. Also das ist die 2. Strophe, gell? Es ist gut, dass es die noch gibt. Wir müssen und wir können es gar nicht aus eigener Kraft heraus tun, diese ganzen Erwartungen erfüllen, die Menschen an uns haben. Wir brauchen Jesus, der bei uns ist, und wir brauchen die Hilfe durch den Heiligen Geist. Das sind diese beiden Aspekte von Psalm 73, wie Christina vorhin gesagt hat. Es fängt damit an, dass wir zu Jesu Füßen sitzen, dass wir seine Nähe, dass wir seine Gegenwart suchen. Und dann und auf den Heiligen Geist warten, uns von ihm erfüllen lassen. Und dann haben wir Kraft in der Aussendung. Dann haben wir Kraft, nach vorne zu gehen und bereit zu sein, sein Wort zu verkündigen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Verkünden durch Taten oder was wir nicht geben können. Folie 9 lesen wir weiter. Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Doch Petrus sagte, ich habe kein Geld für dich. Welche Enttäuschung hier an dieser Stelle. Aber es kommt besser, als er sich's jemals gedacht hätte. Aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Wir müssen nicht geben, was wir nicht geben können. Und das, was wir geben können, das kommt von Gott und das geben wir durch den Heiligen Geist. Jetzt mal ganz kurz den Perspektivwechsel. Wenn wir die Bittenden sind, da ist es doch ähnlich. Wir dürfen Gott um alles bitten. Das dürfen wir machen. Wir dürfen uns von Gott alles wünschen. Aber Gott gibt uns oftmals nicht das, was wir wünschen, sondern er gibt uns das, was wir wirklich brauchen. Weil er besser weiß, was gut für uns ist. Und genauso verhält es auch sich mit uns, wenn wir ein Segen für andere sein sollen. Auch wir müssen nicht alles geben. Nicht alles, was wir geben können, ist auch gut für den anderen. Wir haben das in Neubrandenburg am Anfang immer wieder erlebt, dass da Menschen waren, die sehr aus ärmlichen Verhältnissen, die wenig Geld hatten oder die einen Betreuer hatten, die dann das Geld denen Stückchen für Stückchen nur gegeben haben und so. Und wenn dann Leute zu uns kamen und sagten, oh, ja, sie haben Hunger, ob sie Geld haben können, dann waren wir anfangs so blauäugig, dass wir denen dann Geld gegeben haben. Und haben dann aber rausgefunden, dass sie dann damit dann Alkohol und Schokolade kaufen, anstatt Brot und Wurst und Käse. Und haben wir gemerkt, es ist gar nicht gut, wenn wir das geben. Und wir haben dann gesagt, gut, wenn du Hunger hast, wir laden dich zum Essen ein, Beziehung, Gemeinschaft, oder wir geben dir was zum Essen mit, aber kein Geld mehr in die Hand gegeben. Und so gibt es Dinge, die einfach nicht gut sind, die wir geben. Und was sollen wir weitergeben? Der Bibeltext sagt uns ganz klar, wir sollen das weitergeben, was der Heilige Geist durch uns wirken möchte. Und ich habe letzte Predigt von diesen Anknüpfungspunkten gesprochen. Zum Beispiel, wenn Menschen Sorgen haben, wenn sie uns Dinge offenbaren, wenn wir mit ihnen ins Gespräch kommen, dann merken wir recht schnell, wo jetzt gerade der Schuh drückt, so wie es uns Anne-Rose auch beschrieben haben. Und wir können dann den Menschen in dieser Situation Hoffnung geben, indem wir erzählen, warum uns Jesus in unserem Leben, in unserer Situation Halt gibt. Und wir dürfen mutig sein und die Leute fragen, darf ich für dich beten? Und es hat mir so gut gefallen, wir haben am Freitag hier einen starken Abend gehabt mit dem Chris und ging es um das Thema Heilung und so. Und Chris hat auch das Beispiel gebracht, ich glaube vom Kollegen oder von einer Kollegin war es, glaube ich, der gesagt hat, wenn Menschen erzählen von ihren Krankheiten, dann wird immer gefragt, darf ich für dich beten? Und das ist gut, dass wir das tun. Und ich habe das auch in meinem eigenen Leben erlebt, wenn ich Menschen gefragt habe, darf ich für dich beten, egal ob es für Krankheit war oder weil sie einfach mir erzählt haben, wo sie Sorgen haben. Es ist so selten vorgekommen, dass Menschen dann gesagt haben, nein, das möchte ich nicht. Das war vielleicht ein, zwei Mal, wo Menschen das abgelehnt haben. Aber meistens haben die Menschen gesagt, ja, gerne. Und sie waren froh darüber, dass ich ihnen Gebet angeboten habe. Manchmal wundern sie sich dann, dass man das dann sofort macht, dass man das dann nicht irgendwie mit nach Hause ins Gebetskämmerchen mitnimmt, sondern dass man dann gleich da jetzt anfängt, so irgendwo vor der Sporthalle oder was weiß ich, wo man halt steht, im Supermarkt oder so, dann einfach dort für die Leute zu beten. Da wundern sie sich, aber es ist so stark, weil Menschen dann merken, es gibt Gott eine Möglichkeit, sich in dieser Situation, sich dann dadurch zu verherrlichen. Und manchmal werden Menschen geheilt und manchmal tun sie es nicht. Aber auch wenn ich schon um Heilung gebetet habe für jemanden und die Person nicht gleich gesund wurde, dann habe ich trotzdem, hat die Person mir trotzdem gesagt, hey, das war so angenehm, als du gebetet hast, ich habe Wärme in meinem ganzen Körper gespürt. Und sie nehmen dann in dieser Zeit, wenn wir beten, nehmen sie die Gegenwart und die Nähe Gottes, nehmen sie wahr. Und das kann ein erster Schritt sein in die Richtung, dass sie Jesus kennenlernen. Ich habe eine Wir haben mal für eine kurze Zeit einen Nebenjob gehabt an einer Teststation und da kamen viele Menschen, die verzweifelt waren, natürlich, weil sie auf dem Weg waren ins Krankenhaus und dafür einen Test gebraucht haben. Und das hat man sehr, sehr schnell gemerkt, ob die Menschen nur schnell einen Test holen wollten und weiterziehen oder ob sie mit einem ins Gespräch kommen wollten, ob sie richtig bedrückt waren und sie eigentlich Trost gesucht haben oder Ermutigung gesucht haben. Und da habe ich mehrere Situationen gehabt, wo ich dann dort für Menschen beten konnte. Und es war eine Frau, und die war ganz bestürzt, weil ihr Mann mit Krebs im Krankenhaus war. Und ich habe ihr dann gesagt, das ist immer so schön, die Momente, wenn es dann keine Schlange da ist, wenn dann nur die eine Person da ist. Und ich konnte ihr dann sagen, also ich bin Christ, ich glaube an Gott, der heute noch Wunder tut. Und wenn Sie das möchten, dann würde ich jetzt gerne einfach für Ihren Mann beten. Und sie dann, oh ja, das war ganz verwundert und so, ja, das nimmt sie gerne an. Und ich habe dann so durchs Fenster so dann halt für sie gebetet. Und dann kam sie dann natürlich regelmäßig, weil sie regelmäßig den Test ja auch gebraucht hat. Und dann kam sie und hat dann eines Tages gesagt, also das mit dem Entfernen, das hat alles geklappt, da sind keine Metastasen mehr, das ist alles weg. Und sie ist so froh und dankbar. Und ob sie nicht ein Foto von mir machen dürfte, dass sie ihrem Mann zeigen kann, wer da für ihn gebetet hat und so. Aber ich sagte, also das Foto darf sie, wenn sie möchte, gern machen. Aber habe natürlich erklärt, das lag nicht an mir, sondern es liegt daran, dass Gott derjenige ist, der heilt. Und konnte ihr dann natürlich auch noch einiges dann auch von Gott und von Jesus erzählen. Und es ist, in den Situationen ist es gar nicht leicht, über den Schatten zu springen, aber es lohnt sich. Du hast von diesem Samenkorn gesprochen und das heißt ja, das Samenkorn, das muss sterben, gell? Damit daraus Frucht entstehen kann. Und manchmal fühlt es sich am Anfang wie Sterben an, wenn wir in so einer Situation, da kann der Teufel einem alles Mögliche sagen, wenn du das hier machst und das kriegt jemand mit und das meldet jemand und dann bist du den Job los. Na und? Also ich kenne diese Dinge, aber in dem Moment sind es manchmal auch so ein paar Bluffs, die einem dann der Teufel in den Kopf setzt, damit wir das nicht tun. Nein, ich möchte nicht schweigen von dem, was Gott in meinem Leben getan hat. Ich möchte das weitergeben und ich möchte mutig für Menschen beten. Und Gott kann sich dadurch verherrlichen und dadurch bekommen wir die Möglichkeit, dann mehr von Gott zu erzählen, das Evangelium zu verkünden. Und das sehen wir hier, wenn wir lesen, wie es bei Petrus und Johannes weiterging. Sie beten für diesen Mann, dieser Mann wird geheilt und dann heißt es, alle staunten über das Wunderbare, das dort geschehen war. Das bedeutet maximale Aufmerksamkeit. Wenn alle kommen und staunen, perfekte Aufmerksamkeit, perfekte, beste Gelegenheit, jetzt Jesus zu verkündigen. Und genau so ist es. Es fängt oftmals damit an, Chris hat das am Freitag auch so schön gesagt, dass wenn Menschen, die noch nicht mit Jesus gehen, die noch nicht klar für Jesus entschieden haben, dass der Gott oftmals äußerlich wirkt mit einer Heilung oder mit irgendwas Übernatürlichem, auch mit Eindrücken, die wir dann haben und die wir weitergeben und dass die dann merken, boah, es gibt tatsächlich was, es gibt was Übernatürliches, es gibt einen lebendigen Gott, dass sie sehen, einfach, dass jemand von der vorher sagt, es gibt nichts, ich glaube an keinen Gott, merkt, also irgendwas war da doch. Und es kann der erste Schritt sein. Und dann gibt es uns die Möglichkeit, dann mehr zu erzählen. So, ich bin fast durch. Folie 10, noch den Schluss uns noch hier noch angucken. Apostelgeschichte 3, Vers 12 bis 13. Petrus sah dies und wandte sich an die Menge. Ihr Menschen aus Israel, sagt er, was ist daran so erstaunlich? Warum starrt ihr uns an, als hätten wir diesen Mann aus eigener Kraft und Frömmigkeit geheilt? Es ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, der Gott aller unserer Vorfahren, der seinen Knecht Jesus durch diese Tat verherrlicht hat. Den Jesus, den ihr den Römern ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl Pilatus ihn freilassen wollte. Das kommt uns bekannt vor. Petrus hält jetzt ziemlich die gleiche Predigt, ziemlich ähnliche Predigt, wie er letztes Mal gehalten hat. Und da habe ich letztes Mal ja auch schon drüber gepredigt, deswegen werde ich da jetzt größtenteils nicht näher drauf eingehen. Also er hat sich auch wiederholt, gell, nur so zum Er hatte auch mal eine, was, ihr kennt ja den Witz, was sucht ein Prediger am Samstagabend? Ein neues Hemd und eine alte Predigt. Und so ist es manchmal, aber es kann trotzdem zum Segen dienen, gell? So, so, das sind natürlich Klischees, gell? Die Anna macht es natürlich nicht so. So, ich möchte nur eines am Schluss hier noch sagen. Also wir sehen an Petrus, dass er jetzt diese Gelegenheit wahrnimmt und dass er dann, ohne irgendwie rumzueiern, dass er ganz deutliche Worte findet und dass er ganz deutlich das Evangelium verkündigt. Und dass er auch nichts weglässt, sondern dass er ganz klar spricht von Schuld und dass jeder schuldig ist und von Vergebung und dass wir alle Jesus brauchen. Und er verschweigt hier auch nicht, dass wir eine klare Entscheidung für Jesus treffen müssen. Oftmals lassen wir den unangenehmen Teil weg, dass wir nicht von Tod und Verdammnis und so weiter sprechen. Aber es ist wichtig, dass wir auch da auch deutliche Worte finden, so wie das Petrus auch gemacht hat, dass wir sagen, es hat Konsequenzen, wenn wir uns für Jesus nicht entscheiden. Wir müssen eine klare Entscheidung für Jesus treffen. Und wenn wir das nicht tun, dann hat es Konsequenzen. Aber Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, heißt es in 1. Timotheus 2, Vers 4. Und das ist sein Herz, dass alle Menschen gerettet werden. Und die Jünger, sie verkündigen mutig und deutlich das Evangelium. Und das, obwohl es Widerstände gab und obwohl es Konsequenzen hatte. Denn direkt nach dieser Predigt werden sie dann verhaftet. Aber dies ist eine andere Geschichte, sagt man so schön, und soll ein andermal erzählt werden. Anna wird nächsten Sonntag da weiter predigen und uns dann aufzeigen, wie Petrus und Johannes sich verhalten haben und auch wie wir uns verhalten können, wenn wir Widerstände erleben und wenn es auch Konsequenzen gibt. Wir sind jetzt am Ende, ich gebe jetzt gleich zurück an die Christina. Und wir möchten am Schluss wir möchten nach dem Gottesdienst einfach auch noch Gebet anbieten. Am Freitag hatten wir so einen starken Abend gehabt, auch mit dem Chris zusammen und mit dem Franz und der Debbie, mit allen, die da waren, in der Kleingruppe. Und es war richtig stark. Und wenn ihr heute da seid und ihr braucht einfach Ermutigung, einen Zuspruch oder möchtet einfach ein Gebet für Heilung empfangen oder ihr sagt einfach, ich möchte es wieder haben, ich möchte wieder mutig sein, das Evangelium zu verkündigen, da wo Gott mich hingestellt hat, dann dürft ihr nach dem Gottesdienst gerne noch auf uns zukommen. Anna ist da, ich bin da, der Chris ist auch noch da, die Leiterschaft, und dann möchten wir einfach dafür beten. Also wer den Chris noch nicht kennt, hat einen prophetischen Dienst, auch einen Heilungsdienst bei Kirche im Aufbruch, habe ich es richtig gesagt, gell? Genau. Und das war, wie gesagt, am Freitag schon ganz, ganz stark. Und wir möchten das auch heute auch nutzen, dass wir auch nachher dann noch Gebet anbieten können für alle, die das möchten. Genau. Amen.